Willkommen zurück zur Innenwelt des Wortes von Friedrich Weinreb. Jetzt geht es um Institutionen und Bräuche. Wir wissen alle, dass wir mit Institutionen konfrontiert sind. Und die sind schließlich, wie sie sich selber auch nennen mögen, Erscheinungen in der Zeitlichkeit. In ihnen lebt die Emotionalität der Nefesh und so auch oft Machtgefühle, die Notwendigkeit, sich zu behaupten und der Zwang zur Rechthaberei. Wir wissen ganz gut, dass wir, wie wir selber den Körper brauchen und ihn pflegen, auch Körperschaften im Diesseits benötigen. Und wie der Körper das Erscheinen im Zeitlichen aus der Quelle des Ewigen ist, so möchten wir auch, dass unsere Institutionen das verkörpern, was unser Leben im Ewigen ist. Hier aber tritt gleich die Bedeutung der Aversion der Pharisäer und Schriftgelehrten gegen Jesus zutage. Denn sie wollen dem hier Nachdruck verleihen und das Ewige im besten Fall zu ihren Zwecken hier benutzen. Jesus aber weist immer wieder darauf hin, dass das hier aus der Quelle der Ewigkeit kommt und dass es sich um den Menschen in seiner Verborgenheit handelt. Das hier kann sich nicht selbstständig machen. Es geht ohne die Verbindung zum Ewigen verloren. Aber auch das Ewige sehnt sich nach dem Hier, um es mit dem Regen, dem Worte Gottes zu befruchten. Es hofft auf die Empfangsbereitschaft des Hier, der Erde, des Zeitlichen für die Saat, für das Wort. Ob die Institutionen hier bestehen können, hängt von den Menschen im Ewigen, in ihrer Verborgenheit ab. Und nicht nur von den Menschen jetzt im Zeitlichen und von ihrer Verborgenheit, sondern von allen Menschen, die hier vielleicht gar nicht in diesen Institutionen leben, auch von denen, die früher, sogar viel früher hier im Zeitlichen lebten. Denn das Verborgene ist die Quelle von allem Sein. Es spendet in jedes Zeitliche Gottes Muster von der Welt, wie er es in seinen Worten durch den Heiligen Geist auch herkommen lässt. Es kann also gut sein, dass gewisse Institutionen hier in gewissen Zeiten gar nicht so gute Menschen als Vertreter haben. Die Institution wird auch von Menschen in der Welt belebt, die selber nichts davon wissen. Und gewiss auch von Heiligen aus allen Zeiten. Wenn eine Institution hier erscheint, ist es so, wie wenn ein Körper hier erscheint. Dann respektiere man ihn als Geheimnis, als ein Versprechen. Und fange nicht gleich an, ihn zu analysieren, ihm das Leben nicht zu gönnen, ihn zu kritisieren. Man erwarte mit Geduld, was kommt. Man dulde auch zeitliche Ungerechtigkeit. Man bedenke vor allem die Gefahr des Pharisäertums, sich selber besser zu dünken, sich vom Leben der Realität abzusondern oder sie, wie die Schriftgelehrten, mit einseitiger zeitlicher Bibelkenntnis abzulehnen, sie eigentlich vernichten zu wollen. Eine Institution hier ist eine Wirklichkeit. Sie ist als Körper hier geboren. Gott weiß schon, in seiner Quelle des ewigen Seins, dass sie immer wachsen könnte, dass sie, wenn sie falsche Wege geführt wurde, immer bereuen kann und umkehren. Ein Pharisäer wird gleich schauen, ob es seiner Macht schaden könnte, was man von ihm und seinem Kleid sagt. Er wird als Masse nur geführt durch Emotionen, nur durch Naturgesetze. Und man bedenke, was der Sinn des Menschen, der Sinn von allem Leben hier ist, und urteile nicht in einer verzehrenden Ungeduld des Herzens. Ich glaube, diese Worte gelten für alle Institutionen, wenn man sie im Sinne der Worte des Neuen Testamentes betrachtet. Es gibt Phasen, wo das Pharisäertum stärker, andere, wo es schwächer ist. Der Mensch aber ist das Zentrum, worum es geht. Und der Mensch kann im Laufe der Zeiten neu geboren werden, wenn sein früheres Leben hier gestorben ist. Und dann kann eine Institution durch das Leben eines einzelnen Menschen auch neu werden. Im Allgemeinen wird dieser Mensch es bewusst nicht einmal bemerken und die Institution kann auch nicht wissen, ob eine Änderung, ein neues Leben für sie eingetreten ist. Denn das Wahre geschieht eben im Verborgenen, in der Quelle des Seins. Diese Verborgenheiten sollten wir im Leben vielleicht etwas ernster nehmen. Wir lesen oft, dass Jesus auf Berge steigt, manchmal hohe, sehr hohe Berge. Dann erinnere man sich auch der anderen Seite des Wortes Berg. Reden wir nicht auch von Bergen, Verbergen, also von Verborgenheiten im Sinne der Gebirge? Und im Hebräischen ist das Wort für Berg, Har, 5200, auch der Stamm vom Worte Schwangerschaft, Harayon, 5210, 650. Aus einer Schwangerschaft wird neues Leben geboren, aus der Verborgenheit ebenfalls. Es geht um die Einheit des Wortes, um die Einheit Gottes. So meint das hebräische Wort Torah nicht Gesetz, wie es meist unbewusst verlogen übersetzt wird, sondern es kommt vom Wort schwängern. Gott schwängert mit seinem Wort die Welt, den Menschen. Alle Menschen, die ganze Welt. Wenn man aber dieses Wort pharisäisch falsch, also einseitig gebraucht, wird der Torah Unrecht zugefügt. So nennt man die 10 Worte, wie sie im Hebräischen heißen, Asaret ha-Dibrot, oft auch das Gesetz. Obwohl dieses Wort im Dekalog in den 10 Geboten nicht vorkommt. Auch hier ein Zeichen vom sich absondern wollen, vom sich besser fühlen, ein Zeichen von Rechthaberei, eines Kampfes um die Macht. Alle solche Auswüchse, nicht bewusste Unwahrheiten, entstanden durch den Expansionsdrang und den Selbsterhaltungstrieb der Nefesh. Das Gesetz ist das Erste, woraus die Sehnsucht nach Liebe und Gnade erwachsen kann. Das Gesetz ist für den, der sich nicht nach Liebe sehnt, grausam. Wer nur im Gesetz lebt, wird sich am Untergang des Feindes freuen. So kamen die Streitigkeiten, Unterdrückungen, die Verlogenheiten, die Listen, um fliehen zu können, um sich als Schwächerer zu verteidigen, sich dennoch zu behaupten. Das ist genauso wenig zu verhindern, wie man in der Natur verhindern kann, dass ein Löwe ein Zebra reißt und frisst. Und man weiß, man wird dem nie ein Ende setzen können. Es sei denn, der Messias kommt wirklich gegen jedes Naturgesetz und lässt den Wolf mit dem Lamm wohnen, den Löwen mit dem Rind. Die Nefesh allein kann sich dazu nicht entwickeln. Die Reihenfolge der Generationen kann den Messias nicht bringen. Dazu braucht es die Jungfrau, die ein Kind gebiert. Dazu kommt der Heilige Geist, der den Neuen zeugt. Und so wird die Nefesh unter dem Naturgesetz dies alles nicht verstehen können, wird sich dem naturgesetzmäßig auch widersetzen. Sie müsste die Offenständigkeit zur Gnade haben, um das Neue empfangen zu können. Das Neue kommt nach der Erfüllung der Schöpfung. Es kann hier nichts wachsen, wenn Gott nicht im Namen des Herrn des Seins in allen Zeiten erscheint. Gott im Namen des Tetragramms, woraus er eigentlich immer schöpft und das Wasser die Zeit, die 40 der Welt schenkt. Das Wasser fließt dann, die Zeit fließt. Und im Fließen der Zeit kann die Sehnsucht nach der Liebe erwachsen. Und diese Sehnsucht nach dem Neuen kann das Durchbrechen der Naturgesetze zustande bringen, kann der Jungfrau ein Kind durch den Heiligen Geist bringen. Die Sehnsucht nach Liebe erweckt gerade ein Sich-Sehnen nach dem Unmöglichen. Eine Konsequenz aus der Mitteilung, man solle dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, der Gesetzmäßigkeit, was ihr schon gehört, ist auch das Brauchtum, die Tradition, die erscheinen lässt, was aus der Quelle der Ewigkeit fließt. In der Erscheinung kann man nur annehmen, dass sie aus einer Quelle des Nichtbewussten fließt. Was aber ist diese Quelle im Verborgenen des Menschen? Lebt in seiner Verborgenheit ein guter oder ein böser Geist? Der Mensch hat in seiner Quelle im Sein alle Personen der Bibel in sich. Zu welcher fühlt er sich am meisten hingezogen und welche stoßen ihn ab? Des Menschen Freiheit ist doch gerade um der Liebe willen da. Nach Gesetz sollte auch die Freiheit programmiert sein, geplant. Nach Gesetz sollte auch der Messias als ein verdienter Lohn kommen, da um die Feinde zu bestrafen. Also gar nicht jungfräulich. Vielmehr sollte er als Konsequenz in der Reihenfolge figurieren. dann wäre der Sohn Davids schon genehm. Aber dann sollte auch Josef aus Nazareth der Erzeuger des Kindes sein und nicht der alle Gesetzmäßigkeit umstoßende Heilige Geist. Die Freiheit des Menschen, die Phase von Gottes Atem, der Neshama, jetzt zeigt sich, wovon du angezogen wirst. Vielleicht von Babel? Bedauerst du den König Nebukadnezar und lachst du über die Verwüstung von Gottes Wohnung auf Erden? Ist dir die Hure Babel sympathisch? Nicht die biblische, denn die ist dir, wie alles in der Bibel, fremd und gruselig. Aber neigst du in deinem Leben zum Chaotischen? Bist du besessen davon, die Feinde auszurotten? Predigst du, wie erleichtert, den Untergang der Welt durch Luftverschmutzung, durch Kernenergie? Dann zeigt sich, dass du in deinem Nichtbewusstsein, in deiner Verborgenheit dieser Hure Sympathie schenkst. Die Freiheit ist die eigentliche Verantwortung des Menschen. Was tut er mit seiner Neshama? Wohin fühlt er sich hingezogen? Demgemäß bilden sich auch seine Bräuche. Vielleicht möchte er, dass gewisse Leute hier schon verdammt und vertilgt werden sollten. Denn hier urteilen meint nur, dass man dann hier verurteilt werden kann, vom Himmel her von Gott. Es sind also nicht die Bräuche, die du hier kritisieren, beurteilen kannst. Es sind die Menschen. Und denen kannst du nur in Liebe entgegentreten, wenn du dich den Liebenden, den Echten in der Bibel nahe fühlst, ihr Leben in deinem erkennst. Der Mensch kann sich ändern, kann bereuen, Buße tun. Nicht im Äußeren, nicht demonstrativ. Wer wirklich umkehrt, wird davon nicht sprechen. Man wird schon bemerken, dass ihm etwas Fundamentales geschah. Oder man bemerkt es hier nie. Dann weiß er, dass Gott es weiß. Sonst wäre er kein wahrer Umgekehrter. Immer also geht es um den Menschen. Er kann im Leben aufgrund seiner Freiheit umkehren. Wenn Gott will, werden sich dann seine Bräuche ändern. Es muss aber gar nicht sein. Denn wie seine äußere Erscheinung von Gott so gewollt ist, können es auch seine Bräuche sein. Der Mensch, der die Liebe erkannt hat, wird auch den Sinn der Treue verstehen. Die Worte Glauben, Vertrauen und Treue sind nicht nur im Hebräischen identisch, denn aus ihnen erwächst die Sehnsucht nach Liebe und Liebe kann niemals untreu sein. Der Mensch, der so empfindet, hat die Gnade, sich von den Gestalten in der Bibel angezogen zu fühlen, die ihr Leben dort in der Quelle Gott zugewandt haben. Er wird dadurch auch die Einheit im Wort suchen und sein Empfinden wird ihm das Gefühl geben, auf dem Weg des Findens zu sein. Dann kommt ihm die Sehnsucht nach der Einheit des Wortes, des Geschehens im Zeitlichen und dem im Ewigen klarer vor Augen. Denn auch bei allen Bräuchen gilt es, nicht nur Bräuche in der Erscheinung zu haben, sondern Gott zu geben, was Gottes ist, also die Quelle von allem zu suchen. Nicht im Sinne des Turmbaus zu Babel, ausgehend vom hier Erscheinenden die Quelle erreichen zu wollen, sondern zu glauben, überzeugt zu sein, dass Gottes Treue schon den Sinn des Ganzen schenken wird. Immer also gilt es, die Quelle als solche zu empfinden und dann die Freude erleben, dass sie fließt und uns beschenkt. Gott ist unser Vater im Himmel, der uns schon unser tägliches Brot in der Zeit schenkt. Als Nahrung des Menschen und nicht nur Brot, um sein Tier zu befriedigen. Wenn auch die Sorge um das Tier dem Menschen anvertraut ist. Das Tier wird vom Menschen durch den Menschen zur Erlösung geführt. Jesu Antwort auf die Frage der Pharisäer in Anwesenheit der Vertreter Roms ist die Einheit von beiden Seiten. Niemals die eine der anderen vorziehen. So ist es bei den Institutionen, so bei den Bräuchen. Man vergewaltigt die Realität, wenn man behauptet, es gehe doch nur um den Geist, um die Vernunft. Gerade vom Leben in der Quelle her bekommt die Kreatur hier einen Körper von Gott. Die Welt als unwichtig anzusehen, hat nur zur Folge, dass man Gefahr läuft, von der Welt eingefangen zu werden und in ihr unterzugehen. Soweit und bis dahin, bleibe behütet.